Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen geschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes. Heute sprechen wir mit Dr. David Rüschenschmidt, Historiker an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Religionsgeschichte im 20. Jahrhundert, besonders die Katholizismusforschung und die Forschung zum sexuellen Missbrauch in der Kirche. Außerdem hat er ein zweites Staatsexamen für die Fächer Geschichte, Sozialwissenschaften und katholische Religionslehre und ist selber katholisch. David hat an der Münsteraner Missbrauchsstudie entscheidend mitgewirkt. Schwerpunkte hier waren die Fallstudien sowie die quantitative Auswertung. Seit 2002 und bis 2020 sind erste institutionelle Aufarbeitungsschritte gegangen worden. David hat diese auch für die Studie ausgewertet. Sein aktuelles Forschungsprojekt bei der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg ist eine historisch-biografische Arbeit zu Franz Kardinal Hengsbach. Insbesondere seine Expertise zum Thema Bystander ist in diesem Podcast von Interesse. Thema statt Tabu. Was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut. Jetzt wird hingehört. In der ersten Staffel unseres Podcasts erzählen Betroffene von sexualisierter Gewalt in Einrichtungen der Kirche und der Caritas. Wir sprechen mit Expertinnen, stellen Fragen, die lange niemand hören wollte und geben jenen eine Stimme, die zu lange schweigen mussten. Es geht um Verantwortung und um Gerechtigkeit, aber auch um Heilung, Lebensmut und darum, wie Betroffene ihre Geschichte in ihr Leben integrieren und neue Kraft daraus schöpfen können. Aufarbeitung ist deshalb heute wichtiger denn je. David, du bist unterschiedlich unterwegs im Bereich sexualisierte Gewalt im Kontext katholischer Kirche. Wir sprechen heute über den Schwerpunkt Bystander. Ein Kapitel in der Missbrauchsstudie, das du gemeinsam mit Bernhard Frings verantwortet hast. Magst du den Hörern und Hörerinnen unseres Podcasts mal erklären, was ist überhaupt ein Bystander? Welche Typen gibt es? Welche Kontexte gibt es? Dass du uns einmal in das Thema einführst.
Ja, also ich bin vor allen Dingen als Historiker unterwegs im Thema des sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Das heißt, ich habe eine ganz spezielle Perspektive, die sich auf Zeitverläufe stützt und konzentriert. Und in den Forschungen zum Missbrauch im Bistum Münster haben wir den Zeitraum von 1945 bis 2020 in den Blick genommen. Und das heißt, wir sehen auch in dieser Zeit, im Zeitverlauf, auch deutliche Veränderungen, was das Thema der Bystander angeht. In den Forschungen und Gutachten zum Missbrauch in der Kirche, die es so bis 2019 gab, war das Thema der Bystander eigentlich gar nicht so präsent. Das waren dann teilweise juristische Gutachten, teilweise sozialwissenschaftliche Gutachten, die sich auf die Betroffenen und auf die Beschuldigten konzentriert haben. Und bei uns fing es dann an mit der Frage, dass wir festgestellt haben, zwischen den Betroffenen und bis dann eine Nachricht oder eine Meldung über Missbrauch beim einem Personalverantwortlichen landet, ist erstmal noch ein großer Spielraum, was dazwischen noch sein kann. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, was ist eigentlich mit diesen Personen, die zwischen einem erfahrenen Missbrauch eines Betroffenen stehen, bis es dann zur Meldung beim Generalvikar oder beim Personalchef oder beim Bischof kommt. Klaus Große-Kracht, einer unserer Studienleiter, hat das mal auf den Begriff gebracht mit der Aussage, Vertuschung beginnt nicht erst im Generalvikariat. Mhm. Damit hat er im Prinzip problematisiert, was wir dann eben auch untersuchen wollten, mit der Sensibilität für die jeweiligen zeitlichen Rahmenumstände.
Ja.
Zum Thema Bystander oder zum Begriff. Der Begriff kommt eigentlich aus dem Bereich der Forschung zum Holocaust. Geht zurück auf ein recht bekanntes Buch von dem Historiker Raoul Hilberg. Der hat das Buch geschrieben, Perpetrators, Victims, Bystanders, mit Blick auf die Shoah. Und darin ging er der Frage nach, welche Handlungsspielräume eigentlich die normalen Bürger hatten, die vielleicht von Verfolgung mitbekommen haben, von der Verfolgung wussten, die Maßnahmen mitbekommen haben und dann unterschiedliche Handlungsspielräume hatten. Und das ist im Prinzip der Begriff, den wir dann so übernommen haben, der lässt sich nicht ganz gut ins Deutsche übersetzen. Da gibt es unterschiedliche Versuche, Zuschauer oder Gaffer oder so. Wir haben einfach den Begriff der Bystander genommen. Und das ist auch im Bereich der Präventionsforschung in den Sozialwissenschaften eigentlich der Begriff, der auch da häufig verwendet wird. Bystander sind dann diejenigen Personen, die mindestens eine bestimmte Ahnung oder ganz konkretes Wissen über Missbrauchstaten haben konnten und dann eben unterschiedliche Handlungsspielräume haben konnten, wie sie mit diesem Wissen, mit dieser Ahnung umgehen oder auf diese Gerüchte eben reagieren.
Ja, David, erstmal danke für die Definition, weil mir ist neu, dass es auch die, dass Bystander auch die sind, die nur eine Ahnung haben. Ich habe immer gedacht, es sind nur Bystander diejenigen, die wirklich explizit erfahren haben von einem Missbrauch.
Und da haben wir dann auch schon das erste Auftreten des, des Schweigegebotes, das später in meinem Leben immer wieder eine Rolle spielte. Als ich meinem Vater das erste Mal erzählte von dem, was ich im Internat erlebt habe, da sagte er, das darfst du aber der Mutter nicht erzählen. Wenn die hört, was die heiligen Männer da tun, dann bricht die zusammen. Das hält die nicht aus.
Jochen Elte und ich waren gestern bei der Kriminalpolizei und haben mal nachgefragt, ist das eigentlich strafrechtlich relevant? Ja, das ist es. Nicht, dass mich das überrascht hat, aber was mich doch deutlich überrascht, und deshalb bin ich aufs Thema im Podcast überhaupt gekommen, ist sowohl in der Shoah als auch jetzt in diesem Feld sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche sehr auffällig, wie viele Menschen geschwiegen haben. Ich würde es mal verdichten auf, ich glaube, es gab keine Straftat, die nicht auch, die ungesehen geblieben ist oder wo es nicht auch parallel Menschen gab, die zumindest eine, um in deiner Definition zu bleiben, eine Ahnung hatten. Wir haben eine ganze Reihe, und das nehme ich daher, von Betroffenen, die schildern, wer alles gewusst haben müsste. Haushälterinnen, Lehrer, Lehrerinnen, zum Teil sogar Eltern. Also das finde ich neben der Gewalttat als solcher zutiefst erschütternd. Kannst du das historisch herleiten?
Ja, also wir haben den Bystander-Begriff hier ein bisschen breiter gefasst, weil eben der Status des Wissens auch sehr unterschiedlich sein konnte. Also von vermittelten Gerüchten über Ecken, was vielleicht so am ehesten einer Ahnung entsprechen könnte, bis hin zu ganz konkreter praktisch Zeugenschaft, ja, oder bis zu einem ganz konkreten Wissen, wenn sich ein betroffenes Kind, ein betroffener Jugendlicher eben offenbart hat. Für uns war ganz zentral, dass Bystander eben nicht außerhalb des Missbrauchsgeschehens stehen, sondern ein Teil dieser Dynamik sind und auch dadurch, wie sie sich in diesem sozialen Gefüge positionieren, wie sie da agieren, eben auch unterschiedliche Signale senden können gegenüber dem Kind und dem Jugendlichen und dann eben auch gegenüber dem mutmaßlichen Täter.
Ich habe also 5 Jahre mit mehrfachen Vergewaltigungen in der Woche überlebt. Ich habe den späteren Suizidversuch überlebt. Ich habe heute das Privileg eines zumindest äußerlich menschenwürdigen Weiterlebens. Ich bin ein Überlebender, das kann ich überzeugt sagen. Und damit bin ich aber auch Zeuge kirchlichen und gesellschaftlichen Versagens.
Also der erste Impuls, den ich habe, ist, dass ich im Prinzip ja das Schweigen, wenn Gewalttaten passieren, insbesondere Gewalttaten durch Vertreter von Institutionen, es immer eine schweigende Mehrheit gab und auch Kinder ungeschützt waren. Wie habt ihr das aufgegriffen? Oder nein, anders. Ihr habt es ja, glaube ich, soweit ich die Studien kenne, der anderen Bistümer als einzige aufgegriffen, dass es dieses Thema überhaupt gibt. Ihr habt 2 Themen aufgegriffen, die Besonderheiten in dieser Studie waren. Das sind die Bystander und das Thema Heimerziehung. Die haben nicht unmittelbar miteinander zu tun, aber haben auch, also leuchten Nischen aus in dieser Studie, die doch was sehr Besonderes sind. Und deshalb nochmal zurück zu meiner Frage, Bystander. Ist das Schweigen von Beiständern auch historisch begründet?
Ich würde jetzt noch mal einen Exkurs einbauen und auf die verschiedenen Kontexte schauen, in denen Missbrauchstaten stattgefunden haben. Weil je nachdem, in welchem Kontext Missbrauchstaten stattfinden, auch die Handlungsmöglichkeiten, die Position im sozialen Raum von Beiständern unterschiedlich sein können. Und je nach Kontext erklärt sich auch in unterschiedlicher Weise das Schweigen der Beiständer. Wir haben als einen sehr großen Schwerpunkt festgestellt, dass viele Betroffene die Missbrauchstaten im Bereich der kirchlichen Jugendarbeit erlebt haben. Das heißt, die Anbahnung, der Kontakt zwischen Täter und Betroffenem wurde durch zum Beispiel die Messdienerarbeit angebahnt, durch andere Freizeitangebote, Jugendgruppen, Ferienfreizeiten und so weiter. Das ist ein Kontext. Ein zweiter Kontext ist der der Beichte. Die Beichte ist ein ganz spezifischer Kontext, weil es erstmal ein sehr geschützter Raum ist, ein sehr intimer Raum. Ein Raum, in dem Fragen von Sexualität häufig unter dem Vorzeichen der Schuld oder der Sünde verhandelt wurden und wo der Priester in einem sehr starken Maße praktisch in die Einblick in die Seele des Beichtenden erhält. Und das ist gerade bei Minderjährigen ein hochgradig sensibler Bereich. Auch ein Bereich, der häufig eben durch das Beichtgeheimnis dann geschützt ist, oder das Beichtgeheimnis wurde als Vorwand der Beschuldigten, der Täter herangezogen, um die beichtende Person und die Person, die den Missbrauch erlebt hat, auf Verschwiegenheit zu verpflichten. Ein dritter Kontext ist dann der der kirchlichen Heime und Internate, wo wir es eben mit sehr geschlossenen Einrichtungen zu tun haben oder mit halbgeschlossenen Einrichtungen, in denen sich ein Großteil des Lebens in dieser Institution abspielt und die auch deswegen besonders günstige Gelegenheitsstrukturen für Täter schaffen, um dort Übergriffe zu begehen. Ein vierter überschneidet sich dann sehr stark mit Missbrauch in der Gesellschaft. Der betrifft familiäre oder quasi familiäre Nahbeziehungen. Also entweder wenn der Onkel Pastor war oder wenn es enge Beziehungen gab zwischen dem Elternhaus und dem jeweiligen Priester und der so einen quasi familiären Status hatte. Also wir haben häufig gehört, dass Betroffene dann den Beschuldigten, den Täter, Onkel Pastor genannt haben, was das schon so in Worte fasst, auch wenn gar kein Verwandtschaftsverhältnis Verhältnis bestanden hat. Und wir haben dann als fünftes eine bestimmte Beziehung zwischen einem häufig schon im Alter fortgeschrittenen Jugendlichen und einem spirituellen Begleiter, häufig verbunden mit einer schwierigen Lebensphase, der dann potenziell betroffenen Person, die auf der Suche nach Orientierung war und dann Begleitung, spirituelle Begleitung von Priester gefunden hat, wo die Rollen so ein bisschen vermischten. Einerseits freundschaftlich, andererseits Seelsorger, andererseits Priester. Und auch diese hochgradig sensible Situation so der Seelenführung eben auch ganz anfällig für Missbrauchstaten war. Und je nachdem, in welchem Kontext jetzt eine Missbrauchstat stattgefunden hat, waren auch die Beiständer ihre sozialen Rollen auch völlig unterschiedlich gelagert.
Also ich frage dann nochmal nach, weil ich verstanden habe, also die fünf verschiedenen Kontexte sozusagen verstanden habe. Es aber ja, wenn du, also diese Struktur dieser fünf verschiedenen Kontexte führt ja möglicherweise dazu, dass die Erklärung für Schweigen der Beiständer jeweils andere sind. Könntest du da ein Beispiel sagen? Also ich frage deshalb, weil wir auch mit Betroffenen zu tun haben, die, wenn man jetzt bei dieser fünften Kategorie bliebe, junge Frauen zwischen 13 und 16, die sich dann in den Seelsorger verliebt haben und der das meinst du wahrscheinlich, das dann auch ausgenutzt hat. Diese pubertierende Krise, Unsicherheit von Jugendlichen und dann doch in erster Linie jugendlichen Frauen oder Mädchen.
Ja, wobei bei uns gab es auch eine größere Anzahl von männlichen Betroffenen in diesen
in diesem Alter
manipulativ in diesen manipulativen Konstellation so der Seelenführung. Ja, also das waren da bei uns nicht nur weibliche Betroffene, auch männliche Betroffene. Okay. Also der Grad der Einblicke, den Beistände haben konnten, ist in diesen unterschiedlichen Kontexten ganz verschieden. Mhm. Und auch die soziale Position der Beiständer kann eine ganz unterschiedliche sein. Also in den Bereichen der kirchlichen Jugendarbeit konnten Beiständer sein, zum Beispiel andere Jugendleiter oder andere Priester, andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeinde. Die Beichte, die war so gelagert, dass da häufig Beiständer keinen unmittelbaren Eindruck hatten. Nur dann, wenn es tatsächlich auch eine Mitteilung der betroffenen Person gab, die entsprechend mit einer hohen Hürde versehen war wegen des Beichtgeheimnisses.
Ja.
In katholischen Heimen und Internaten haben wir einmal das weltliche Personal, also Lehrkräfte, Erzieherinnen, Erzieher. Es gab aber teilweise, vor allen Dingen in den früheren Jahrzehnten, auch solche Einrichtungen, die in Trägerschaft eines Ordens waren und dann teilweise auch Ordenspersonal in den Einrichtungen tätig war. Und Ordenspersonal ist wiederum in einem stärkeren Maße eingebunden in kirchliche Hierarchieordnung und hatte deswegen auch höhere Hürden, mit dem Wissen eben in einer verantwortlichen Weise umzugehen. Und bei dem Kontext der Familie oder der familiären Nahbeziehung hatten wir vor allen Dingen auch in den 50er, 60er, 70er Jahren das Phänomen, dass wir eine ganz starke Abwehrhaltung hatten, ein Nicht-Wissen-Wollen auch auf der Seite der Eltern oder der Großeltern. Weil auch das Schamgefühl sich praktisch auf die Familie übertragen hat oder die Eltern selber von diesem Schamgefühl sich betroffen gefühlt haben und es dann entweder eine Leugnung gab oder ein stillschweigendes Eingreifen, dass im Prinzip dann der Sohn der Familie nicht weiter Messdiener sein durfte, aber im Prinzip keine weitergehende Intervention stattgefunden hat, die den Beschuldigten, den Täter auch von weiteren Übergriffen hätte abhalten können.
Ich habe mich, um da nochmal reinzugrätschen, ich habe mich vor allen Dingen im Kontext dieses Podcastes mal gefragt, seit wann ist eigentlich sexualisierte Gewalt an Kindern eine Straftat? Und habe bei meinen Recherchen, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber bei meinen Recherchen gefunden, 1872 gab es die ersten Gesetze dazu. Ich habe mich das deshalb gefragt, weil ich oft den Eindruck in den Schilderungen von Betroffenen, aber auch durchaus, wenn ich Literatur dazu gelesen habe, dass immer als so eine Bagatelle formuliert wird, so im ersten Schritt. Es ist ja alles gar nicht so schlimm und macht nicht so einen Aufwind, oder Betroffene, die immer wieder die Erfahrung machen, dass ihnen Grenzen aufgezeigt werden. Die Tatsache, dass es sich hier wirklich um eine Straftat handelt, die ist mir gar nicht ausreichend im Bewusstsein. Manchmal denke ich, Verkehrsdelikt ist schlimmer als das. Also diese Bagatellisierung dieser Taten. Ist euch das auch aufgefallen? Das ist ja nicht nur meine subjektive Wahrnehmung vermutlich.
Ja, das hat im kirchlichen Bereich nochmal einen eigenen Charakter, weil wir eben das Kirchenrecht auch als parallele Rechtsstruktur haben. Auch im Kirchenrecht sind ja Sexualkontakte von Priestern generell verboten. Und da wurde dann häufig in der Vergangenheit gar nicht so genau differenziert, wer denn die geschädigte Person war. Geschädigt war in der kirchlichen Logik zuallererst das Gebot, nicht die Ehe zu brechen. Ja, und das gefährdete Rechtsgut war das Sakrament der Priesterweihe. Und deswegen waren da die Betroffenen gar nicht im Blick, weil in erster Linie vom Kirchenrecht her es den Schutzauftrag der Sakramente gab und der Priesterweihe und dann die Differenzierung gar nicht mehr so deutlich war. War es jetzt einvernehmlicher sexueller Kontakt zwischen Erwachsenen mit einer weiblichen Person, mit einer männlichen Person, was im kirchlichen Bereich dann nochmal ganz stark differenziert war, im rechtlichen Bereich allerdings auch mit dem Paragraphen 175. und mit Minderjährigen. Das hat man da gar nicht so, so genau differenziert. Ja, wir haben einige Male festgestellt, dass es vor allen Dingen im kirchlichen Sprachgebrauch überhaupt nicht deutlich benannt wurde. Mhm. Es gibt überhaupt nicht die Beschreibung, was konkret passiert ist. Es gibt keine Beschreibung von Taten in den 50er, 60er, 70er Jahren, sondern es gibt Andeutungen, manchmal auf Latein.
In den Akten, die
in den Akten, genau, in den Mitteilungen. Und die Betroffenen kommen überhaupt nicht in den Blick. Mhm. Also insofern haben wir da auch auf der kirchlichen Seite ein weitgehendes Fehlen von der Sensibilität für die Betroffenen.
Sprache prägt das Bewusstsein. Solange wir noch von Kindesmissbrauch reden, erweckt das den Eindruck, es gäbe auch einen angemessenen Gebrauch von Kindern. Solange Verantwortliche noch von Unglück der Betroffenen reden, wird suggeriert, es gäbe keinen Täter. Es sei niemand verantwortlich, der im Kinderschutz versagt hat. Weil eben Sprache so entscheidend ist, bei dem Ausdruck des eigenen Bewusstseins, sollten wir, eigentlich brauchen wir sowas wie ein Glossar.
Dennoch hat es ja Interventionen gegeben. Also das eine ist, ich verstehe, dass du sagst, in den Akten sind im Prinzip Missbrauchstaten kodiert worden, entweder in Latein oder in Andeutungen. Das heißt aber ja auch, oder ich weiß, und das ist ja auch aus der Perspektive nichtkirchlicher Menschen schwer zu ertragen, dass Missbrauchstäter von einer Gemeinde zur nächsten weitergereicht wurden. Die Versetzung muss ja doch, also die Tat selber, wenn sie denn irgendwie die Personalverantwortlichen des Bistums erreicht haben, muss doch in irgendeiner Weise doch auch eine Wirkung gezeigt haben, nämlich sonst wäre so eine Versetzung ja nicht zu diesem Zeitpunkt zustande gekommen. Wie kannst du diesen Widerspruch auflösen?
Ja, das, was dann letztlich der Anlass war für die Versetzung, war eine Unruhe in der Gemeinde vor Ort.
Okay.
Also wenn es in der Gemeinde Gerüchte gab, wenn es Eltern gab, die sich beschwert haben, wenn das Ansehen des Priesters gelitten hat, dann wurden solche Maßnahmen ergriffen, dass der Priester versetzt wurde. Mhm. Dann ab den 70er Jahren haben wir, ab den 60er Jahren teilweise auch, haben wir manchmal so kurzzeitige Auszeiten, Unterbringungen in der therapeutischen Einrichtung, in einem Kloster und dann aber ein Wiedereinsatz in einer anderen Pfarrei, was eben wieder dazu führte, dass der Priester weiter als Priester tätig sein konnte. Also hier haben wir wieder das geschützte Gut der priesterlichen Existenz, die von den Verantwortlichen erhalten werden sollte. Und eben eine Missachtung der Betroffenen und auch keine Sensibilität dafür, dass der entsprechend Priestertäter weitere Missbrauchstaten begehen könnte. Man hat dann darauf gehofft, dass es nicht wieder vorkommen würde.
Die Penetranz, mit der die Kirchenvertreter oft Zeit spielen. Sie setzen alle verfügbaren Mittel ein, ihre real existierende Schuld nicht einlösen zu müssen. Sie verplempern unsere Restlebenszeit, um ihre finanzielle Schuld nicht einlösen zu müssen. Sie warten darauf, dass die Gesellschaft vergisst. Sie ändern nichts an den gewaltermöglichenden Strukturen und gefährden damit die Gesundheit, die Menschenwürde und die sexuelle Selbstbestimmung zukünftiger Generationen.
Das ist ja, also die Idee, dass das therapierbar wäre, ist ja auch so im Zeitgeist der 70er, 60er, 70er Jahre wahrscheinlich zu subsumieren. Dieses Weiterreichen hat ja in der Regel dazu geführt, dass es im Prinzip, dass man Spuren sozusagen legen kann, der Täter in unterschiedlicher Weise, soweit ich weiß, zumindest bei den Tätern, die bei uns hier durch die Betroffenen genannt werden, erkennen wir das sehr deutlich. Ich würde gerne noch mal zurück zu diesem Bystander-Thema. Hat es euch eigentlich in eurer Forschungsgruppe ähnlich empört, wie es uns empört, dass so viele Menschen gewusst haben und nichts getan haben? Oder habt ihr historisch gesagt, das kennen wir bereits aus anderen Kontexten? Also wie ist das in eurer Gruppe auch diskutiert worden?
Ja, uns persönlich hat es natürlich empört, gerade auch, weil wir zu einem großen Teil im Forschungsteam selber einen katholischen Hintergrund haben und im Prinzip das Milieu kennen. Wir haben dann das als Problem versucht, historisch zu ergründen und haben geschaut, okay, wie kann man das eigentlich erklären? Und da gibt's immer so einen Balanceakt, dass man einerseits die Rahmenstrukturen, die entsprechenden zeitlichen Umstände in den Blick nehmen muss, aber andererseits doch auch von Handlungsspielräumen ausgehen muss, die auf die eine oder andere Art und Weise eben hätten ausgenutzt werden können. Und da sind uns ganz unterschiedliche Formen von Verhalten begegnet. Mhm. Wenn wir zum Beispiel auf die Haushälterinnen schauen, die du vorhin auch schon angesprochen hast, die waren ja eigentlich in einem sehr hohen Maße abhängig von der vom Priester. Sie waren da meistens verwandtschaftlich oder bekanntschaftlich mit dem verbunden, häufig schon seit Jahren im Dienst und in großem Maße eben dem Priester untergeordnet. Und auch da haben wir aber solche Handlungsweisen und andere Handlungsweisen feststellen können. Etwa eine, das hat mich wirklich erschüttert in den späten 50er Jahren, die tatsächlich dann die Jungen dazu angehalten hat, besonders kurze Hosen anzuziehen oder sie ermutigt hat, eine besondere Nähe zum Priester zuzulassen. Wohingegen eine andere Haushälterin dann auch so gehandelt hat, dass sie Kinder, von denen sie vermutet hatte, dass ihnen womöglich ein Missbrauch bevorstehen würde, dann unter einem Vorwand wieder weggeschickt hat.
Okay.
Das heißt, auch da haben wir unterschiedliche Handlungsweisen. Beide Beispiele aus den späten 50er und frühen 60er Jahren mit einer ähnlichen sozialen Positionen, mit ähnlichen Rahmenbedingungen, wo aber die Handlungsspielräume, die begrenzt waren, aber doch auf die eine oder auf die andere Art und Weise ausgenutzt werden konnten. Und ähnlich haben wir eine unterschiedliche Ausnutzung von Handlungsspielräumen in anderen Kontexten durch andere Bystandergruppen. Also der klassische Fall ist, nehmen Eltern ihr Kind, wenn es ihnen vermittelt, dass es Missbrauchstaten erleidet, einfach nur aus der Messdienergruppe raus oder gibt es eine Art von Weitergabe der Informationen, vielleicht ein Absprechen mit anderen Elternteilen, ob es weitere Betroffene gibt, dass man eine Beobachtung teilt oder einen Verdacht teilt und wenn sich der erhärtet und bestätigt, eben dann auch weitergeht zu der kirchlichen Behörde oder zum staatlichen Strafverfolgungsbehörden.
Mhm.
Also da haben wir eine große Differenzen, wie Handlungsspielräume eben ausgefüllt und ausgenutzt werden konnten.
Gibt's da, weißt du das zufällig, gibt's da Befunde sozusagen, die regional nochmal unterschiedlich sind? Also gibt es da, ich sag mal, in eher protestantischen gelagerten Bistümern anderes Verhalten als jetzt in tiefkatholischen Bayern oder tiefkatholischen Münsterland?
Ja, das lässt sich schon feststellen. Vor allen Dingen da, wo das katholische Milieu noch sehr geschlossen war, wo die Kirche eine starke Rolle im dörflichen Leben, im Leben im Ort eingenommen hat, wo auch die Position des Priesters besonders stark war. Einerseits durch sein Amt und durch seinen Status als Priester, andererseits aber auch, weil er eben besonderes Charisma hatte oder so. Dann haben wir schon unterschiedliche Handlungsweisen, unterschiedliche Handlungsspielräume. Auch abhängig davon, wie nah jetzt etwa die betroffene Familie dem Priester stand, hat auch das Auswirkungen gehabt. Also je näher der Kontakt, je größer die Macht des Priesters, je höher seine Stellung im sozialen Gefüge, umso höher waren auch die Hürden, im Prinzip tätig zu werden und der Verantwortung gerecht zu werden als Beiständer.
Dass viele von den Akteuren diese Widersprüche gar nicht so erleben.
Aha.
Die Vertreter der Amtskirche, die sind doch nicht darin unterwegs, festzustellen, Naja, also das, was ich mal theologisch oder philosophisch gelernt habe, das hat mit dem, was ich heute tue und was ich für Positionen habe, gar nichts mehr zu tun. Die Bergpredigt taucht im Handeln von Wölki nicht auf. Ja?
Ja.
Aber er scheint diesen Widerspruch überhaupt nicht zu merken. Oder er ist so gefangen in dem System. Und ja, das ist eine Frage, die wir, glaube ich, auch nicht beantworten können. Das ist, davon träume ich nachts, von der Frage, können die nicht oder wollen die nicht?
Mhm. Du sprichst ja jetzt von den 50er, 60er, 70er Jahren. Würdest du sagen, es gab eine Lernkurve der katholischen Kirche? Wenn ja, wann hat die eingesetzt? Platte Frage, glaubst du, es gibt heute noch Betroffene sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche 2025?
Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage, wie sich eigentlich die Verhältnisse verändert haben. Eine Lernkurve bei der Kirche kann ich nur begrenzt feststellen. Wir stellen fest, dass die Kirche schon Konsequenzen gezogen hat, seit den Jahren 2002, 2003 etwa. Die Konjunkturen des Missbrauchs, die da vorgelagert sind, die haben eher damit zu tun, dass die Anzahl der Priester abnimmt, dass die Geschlossenheit des katholischen Milieus erodiert, dass die Anzahl der kirchlichen Schulen, der kirchlichen Heime weniger wurde, dass im Prinzip die Volkskirche, die volkskirchlichen Strukturen erodieren und dass es auch ja nicht mehr den gleichen unangefochtenen Rang für Priester gab, mhm, wie es in der früheren Zeit der Fall war.
Mhm.
Das spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Und natürlich auch, dass die Messdiener weniger werden, mhm, dass die kirchliche Bindung insgesamt abgenommen hat. Also das, was wir an Missbrauch im Bereich der Jugendarbeit haben und auch vor allen Dingen die Beichte als Kontext, die hat weitgehend an Bedeutung verloren, weil die Beichte im religiösen Leben keine Rolle mehr spielt.
Mhm.
Aber dann, das war eben in den 50er, 60er, auch 70er Jahren teilweise noch ganz anders. Da sind wirklich die Kinder ab der Erstkommunion mehrmals im Jahr.
Ich selber, genau, reihenweise. Also,
mehrmals im Jahr, alle paar Wochen zur Beichte gegangen.
Ja.
Und die Beichte hat aber im Prinzip an Bedeutung im Leben selbst der aktiven Katholikinnen und Katholiken vollkommen an Bedeutung verloren.
Hm.
Wo tatsächlich noch eine Gefahr besteht, ist in diesen spirituellen Vertrauensbeziehungen, würde ich sagen. Das sind hochgradig sensible Settings. Und in dem Bereich waren auch einige der Fälle gelagert, die wir für die Jahre auch ab 2000, auch ab 2010 noch haben feststellen können.
Mhm. Okay.
Das heißt, es gibt mit Sicherheit noch Missbrauchstaten.
Ja.
Auch durch Priester. Und die kommen ja auch immer mal wieder medial ans Licht.
Ja. Ja.
Missbrauchstaten aus der jüngeren Zeit. Aber die Quantität, das quantitative Ausmaß, glaube ich, hat schon deutlich abgenommen. Was nicht auf besonders tolle Lernkurven zurückzuführen ist, würde ich sagen, sondern vor allen Dingen darauf, dass die volkskirchlichen Strukturen, dass die Milieustrukturen erodiert sind, Priesterzahlen erodiert sind, im Prinzip das kirchliche Leben insgesamt nicht mehr die Rolle spielt. Wenn wir jetzt nach den Lernprozessen fragen, dann würde ich eine Zäsur im Jahr 2002, 2003 sehen. Im Jahr 2002 wurde der Missbrauchsskandal in den USA aufgedeckt und das hat auch hier in Deutschland für eine erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt. Es gab dann im September 2002 ein erstes Treffen der deutschen Bischöfe, die da beschlossen haben, dass es Missbrauchsbeauftragte in den jeweiligen Bistümern geben sollte. Und das hat zwar nicht zu einem bedeutenden Anstieg der Meldungen geführt. Das war erst 2010 dann der Fall. Aber wir hatten ab 2003 dann immerhin in dem institutionellen Gefüge der Kirche, in der Administration einen Ort, eine Funktion, eine Position, die sich mit Missbrauch befasst hat, die für Missbrauch zuständig war. Und das war davor eben überhaupt nicht der Fall. Und auch das, würde ich sagen, war dann erst die Voraussetzung dafür, dass Lernprozesse haben einsetzen können. Das war dann nach 2010 der Fall. Ab da haben wir dann die Verfahren zur Anerkennung des Leids, haben Präventionsmaßnahmen in einem ganz umfangreichen Maße. Das ist aber zu einem überwiegenden Teil darauf zurückzuführen, dass der Druck von außen, dass der Druck durch die Betroffenen, durch die Medien, durch Politik so groß wurde, dass die Kirche gezwungen war, im Prinzip diese Lernprozesse zu durchlaufen. Also in der Präsentation haben wir das dann erzwungene Lernprozesse genannt, weil die Motivation dafür nicht wirklich aus der Kirche selbst herauskam, sondern ganz stark von außen der Druck ausgeübt werden musste. Und trotzdem muss man sagen, es gibt einzelne Akteure innerhalb der Kirche, die das Thema schon früh ernst genommen haben. Aber dass es in der Breite auf die Agenda gesetzt wurde, ist eigentlich erst durch den äußeren Druck, durch den Druck der Betroffenen, der dann eben auf Resonanz bei Medien und Politik gestoßen war, zurückzuführen.
Im Zusammenhang mit dem Streit über verschiedene Gutachten zur sexualisierten Gewalt habe ich mich damals als Feigenblatt gefühlt für die vorgeblich betroffenen orientierten Position des Kölner Kardinals. Ob ich jemals gehört wurde, ich glaube, eines meiner wichtigsten Mitbringsel in die aktivistische Arbeit ist meine Berührbarkeit, so mag ich es nennen. Weil ich eben Betroffener sexualisierter Gewalt bin, versuche ich, sowas wie ein Resonanzboden zu sein für das, was ich aus der Opferbiografie anderer erfahre. Und wenn ich dieses Erleben dann in meine Vorträge oder auch in meine Theaterarbeit einbringe, dann habe ich das Gefühl, gehört zu werden und wirksam zu sein.
Wie würdest du das aktuell einschätzen? Gestern ist das Gutachten veröffentlicht worden zum Thema ritualisierte Gewalt. Nicht, weil ich das Gutachten in Frage stelle, aber mir oder das Ergebnis in Frage stelle, ganz und gar nicht. Aber wir uns hier schon gefragt haben, auf welche Strukturen stößt das jetzt und stößt das etwas an? Was wäre dein Eindruck dazu?
Ja, das finde ich eine sehr, sehr komplexe und komplizierte Angelegenheit. Wir selber sind diesem Thema der rituellen Gewalt nur ganz am Rande begegnet. Wir hatten 3 oder 4 Betroffene, die im engeren Sinn zu dieser Kategorie gehörten, und konnten das dann quantitativ einordnen in diese eben umstrittene Diskussion und konnten im Prinzip deskriptiv sagen, okay, wir hatten diese Anzahl von Betroffenen, die sich bei uns gemeldet haben oder die wir haben feststellen können, aber konnten dann das Ganze im Prinzip einordnen in die Diskussion, die es im Bereich der Psychologie und Therapie eben gibt. Ich glaube, hinter jedem dieser Fälle steckt eine hochgradig gravierende Leidensgeschichte. Ich kann mich nicht zu den fachlichen Aussagen jetzt äußern, die da im juristischen Gutachten getroffen worden sind. Aus der geschichtswissenschaftlichen Perspektive haben wir tatsächlich die Schwierigkeit, dass so wiedererinnerte Sachverhalte, die nach langer Zeit im Prinzip wiedererinnert wurden, die dann teilweise nicht zu anderen Fallbeschreibungen passen, dass da die Schwierigkeit ist, okay, wie kann man das zur Ausgangslage machen, wenn man eine plausible Deutung der Vergangenheit entwickeln möchte.
Ja.
Also der strenge Begriff des Quellenwerts kommt dann hier zur Anwendung und führt dazu, dass unter solchen Situationen, unter solchen Umständen erzeugte Erinnerungserzählungen uns nicht viel dabei helfen, uns einer plausiblen Deutung der Vergangenheit anzunähern.
Ja.
Aber sie müssen trotzdem, würde ich sagen, als authentische Selbstmitteilung der Betroffenen gewertet werden und müssen als solche erstmal ernst genommen werden. Die Rolle der Therapeutinnen und Therapeuten, die dann teilweise eben solchen Theorien anhängen und solchen Positionen, die kann ich jetzt nicht genau bewerten, nicht genau durchdringen.
Hm.
Die Frage ist, wie die kirchlichen Akteure dann damit umgehen, ob das dafür sorgt, dieses Gutachten, dass es höhere Anforderungen an Glaubwürdigkeitsprüfung überhaupt gibt. Oder ob man im Prinzip die Glaubwürdigkeit auch erhöhen kann, indem man eben eindeutig sagt, okay, wir haben gewisse Vorwürfe, die sich im Prinzip dem, was wir sonst so kennen, völlig entziehen und dadurch aber zu einer erhöhten Glaubwürdigkeit anderer Vorwürfe kommt.
Mhm.
Das ist eine spannende und offene Frage. Ich bin, ich beobachte das selber mit Interesse, aber ohne die Fähigkeit, das in der fachlichen Perspektive zu durchdringen.
Ist der Podcast auch nicht der richtige Raum? Mir ging es auch mehr um die Frage, weil du sagst, die Lernkurve ist eine, der katholischen Kirche ist eine, und vielleicht auch nicht nur der katholischen Kirche, auch anderer Kirchen, die Lernkurve ist eine, die durch außen angetrieben wird und nicht aus dem Inneren herauskommt und aus dem inneren Bedürfnis heraus. Und ich dachte, dass diese, ob es jetzt dieses Gutachten ist oder eure Studie ist oder was auch immer da gearbeitet wird, wann, das ist alles rein hypothetisch, was ich dich jetzt frage, aber wann denkst du, bewegt sich im Innern was und nicht nur auf äußeren Druck? Werden wir das noch erleben? Oder gibt es das bereits und wir sehen es nicht? Oder uns fehlt die Sensibilität? Oder ich weiß es nicht. Oder ist dieser kritische, sehr kritische Blick auf die Strukturen nach wie vor so gerechtfertigt?
Ja, ich würde da vielleicht noch mal eine Zäsur setzen. Ich würde tatsächlich sagen, so im Nachgang zur MAG-Studie hat es, glaube ich, noch mal Veränderung gegeben, die ist 2018 vorgestellt worden. Die selber ist auch schon ein Schritt in eine richtige Richtung, aber ich glaube auch, die MAG-Studie ist zum überwiegenden Teil dadurch zustande gekommen, dass der Druck von außen so groß war. Ich nehme aber schon heutigen Verantwortungsträgern ab, dass sie das Thema des Missbrauchs ernst nehmen.
Mhm.
Ich sehe aber trotzdem noch, dass es eine gewisse Art von Abwehrhaltung gibt gegenüber den Konsequenzen, die so ins absolute Zentrum zielen. Also das, was den Rang der Kirche eigentlich angeht, das wird teilweise aus den theologischen Disziplinen schon sehr deutlich artikuliert und sehr genau untersucht und sehr tiefgründig durchschaut. Dann aus den Bereichen der Fundamentaltheologie und Pastoraltheologie, wo es tolle Analysen gibt dazu, was für ein Kirchenbild eigentlich kultiviert wurde, was für eine Theologie eigentlich in der Kirche herrscht, die auch gefährlich ist, um Doris Reisinger zu zitieren, ja, mit dem Buch Gefährliche Theologien. Aber das scheint mir noch nicht so wirklich zur Entfaltung zu kommen in den kirchlichen Strukturen selbst. Auch wenn es alle möglichen Arten von Konferenzen, von Tagungen gibt, den synodalen Weg, ja, der maßgeblich angetrieben wurde durch die Probleme, die sich im Kontext des Missbrauchs gezeigt haben, der aber dann auch wieder durch an anderen Hindernissen gestrauchelt ist, würde ich sagen.
Mhm.
Ja, die Frage ist, ob es überhaupt möglich ist, dass diese notwendige, fundamentale Selbstkritik, die, glaube ich, dann auch primär von den theologischen Disziplinen geleistet werden müsste und geleistet wird teilweise auch, ob die wirklich überhaupt umgesetzt werden kann in einem weltweit konstituierten System wie der katholischen Kirche mit der starken Zentralisierung auf den Papst. Das sind schwierige Fragen.
Mhm.
Also das sind ja jahrhundertelang kultivierte Vorstellungen davon, dass die Kirche die Trägerin des Heils ist, dass der Weihestand, Priesterbischöfe ontologisch anders gelagert sind, ontologisch unterschieden sind von den Gläubigen, von den Laien. Das sind ja ganz tief sitzende Mentalitätsstrukturen, die da herrschen.
Ja.
Und ja, teilweise eben Glaubens Fundamente, die da sich verfestigt haben, die mit Sicherheit nur schwer aufzuknacken sind.
Mhm. Nichtsdestotrotz bist du katholischer Religionslehrer. Wie geht das?
Ja, das habe ich mich auch schon einige Male gefragt. Ja, ich glaube, dass die Kirche für mich immer noch eine bestimmte Art von spiritueller Heimat darstellt. So kritisch ich auch in der Lage bin, ihre weltliche und soziale und institutionelle Verfasstheit in den Blick zu nehmen.
Mhm.
Und trotzdem ist sie trotzdem ein Hort, würde ich sagen, wo doch noch in einem großen Maße das Evangelium lebendig gehalten wird. Nicht immer unbedingt von der obersten Hierarchie, aber doch von vielen anderen gläubigen Menschen. Und in dem Zusammenhang fand ich es auch immer wieder beeindruckend, wenn Betroffene selber auch von ihrer eigenen Glaubensgeschichte erzählt haben, die sich mitunter eben von der Kirche gelöst haben, was ich absolut gut nachvollziehen kann.
Ja.
Die aber doch auch die Frage nach Gott, nach einer Gerechtigkeit, nach einer letzten Wirklichkeit, nach dem, was über das Diesseits hinausgeht, doch wachgehalten haben.
Ja.
Eine Betroffene, die deren Nachricht an einen Bischof ist mir noch in Erinnerung, die wirklich mit einer großen Wut und mit einer großen Energie gesagt hat, dass sie sich diesen Glauben an die frohe Botschaft, an das Evangelium Jesu nicht nehmen lässt. Auch bei aller Kritik und bei aller Ungerechtigkeit, die sie erfahren hat, das fand ich eine sehr eindrucksvolle Selbstmitteilung. Ja.
Ja.
Der Begriff Hoffnung ist für mich eng mit dem Gottesbegriff verknüpft. Durch meine Geschichte eben. Durch meine katholische Geschichte. Deshalb ist das Wort Hoffnung für mich vergiftet. Ich halte mich lieber an den Begriff der Liebe. Die Liebe zum Menschen am für sich, wie der Kölner sagt, das ist ein greifbarer Begriff für mich.
Mhm. David, es gibt, um mal auf das Thema Bystander zurückzukommen, du hast von guten Beispielen gesprochen, die es auch gab. Könntest du das noch etwas weiter fassen?
Ich würde sagen, es ist ganz zentral, was die Betroffenen erfahren durch ihr soziales Umfeld. Also gibt es von den Beiständern Signale von Offenheit, von Interesse? Gibt es die Vermittlung von Sprachmöglichkeiten? Vermitteln die Betroffenen oder wird den Betroffenen vermittelt, dass ihnen geglaubt wird? Das sind ganz, ganz zentrale Stellschrauben, an denen Beiständer beteiligt sind, wo Beiständer dazu beitragen können, dass Betroffene überhaupt die Gelegenheit haben, sich zu äußern, sich zu offenbaren. Das ist eine ganz, ganz zentrale Facette von den Beiständern, dass sie selber die Bedingungen, in denen Betroffene sich äußern können oder eben nicht äußern können, mitgestalten können. Also Betroffene müssen vermittelt bekommen, dass sie gehört werden, dass ihre Integrität, ihre Unversehrtheit wichtig ist, dass sie sich mitteilen können, dass ihnen zugehört wird und dass ihnen geglaubt wird. Das ist eine ganz zentrale Nachricht oder eine ganz zentrale Botschaft, die im Prinzip wir von den Beiständern lernen können oder von der Untersuchung mit den Beiständern. Und das Ganze ist auch hat auch eine Signalwirkung in Bezug auf die mutmaßlichen Täter. Wenn die Täter erkennen, okay, den Kindern wird nicht geglaubt, wenn ihre eigene Position als Priester unanfechtbar ist, unangreifbar ist, dann haben sie auch weiterhin die Möglichkeit und die Handlungsspielräume und die Gelegenheitsstrukturen, um weitere Missbrauchstaten zu begehen, weil sie wissen, sie müssen nichts befürchten.
Diese Tatsache, dass ich die Schuld und die Scham von mir weisen konnte, das war eine stärkende Erfahrung.
Diese Art von Definition von Beiständer sein lässt mich noch eine Frage quasi an dich stellen, nämlich, ich bin 63 Jahre alt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich zur Bystanderin geworden bin in meinem Leben, die ist ja nicht gering. Also es ist gut möglich, aber ich habe es nicht gemerkt. Hättest du vielleicht abschließend, Tipps ist ein doofes Wort, aber hättest du Punkte, wo du sagen könntest, die Sensibilität im Umgang mit Kindern, die Missbrauchserfahrungen erlebt haben durch Institutionen, haben bestimmte Sendensignale oder ein besseres Zuhören, Hinhören, Hingucken würde vielleicht helfen, damit eben auch Täter nicht in dieser Machtfülle agieren können.
Ja, also mit Blick auf das, was du gesagt hast, wenn man keinen Anlass hatte, irgendeinen Verdacht zu schöpfen, irgendeine Ahnung zu haben, wenn man selber keine Mitteilung erhalten hat, dann ist müßig darüber zu spekulieren, ob man vielleicht zur Beiständerin, zum Beiständer geworden ist oder nicht. Ich glaube, wir können eher in die Zukunft schauen und schauen, okay, wie müssen wir eigentlich unsere Kultur des Miteinanders gestalten, damit die Unversehrtheit und die Unverletzlichkeit von jedem Einzelnen, besonders von den Vulnerablen, von Kindern, anderen Schutzbefohlenen, Jugendlichen, wirklich ernst genommen wird und im Prinzip das Signal an die Kinder, Jugendlichen, Schutzbefohlenen ist, dass sie sich selbst mitteilen können, dass ihre Unversehrtheit und dass ihre Rechte ernst genommen werden und dass sie sich mitteilen können, wenn sie Verletzungen erleiden.
Ja.
Und da würde ich sagen, geht das auch über rein kirchliche Kontexte hinaus.
Absolut.
Also das würde ich sagen, ist etwas, was wir in allen Settings, wo Erwachsene mit Schutzbefohlenen zu tun haben, wo das wichtig ist.
Ja. Was ich sehr beeindruckend fand, war, wir haben, der Jochen Elte und ich, einen Gemeindeabend in einer Kirchengemeinde gemacht, wo eine Missbrauchstat veröffentlicht wurde und wo es sehr heiß hergegangen ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir waren einige Monate später dort und das Ergebnis war am Ende genau das, dass die Kirchengemeindemitglieder, die dann da waren, sagten, ja, wir alle müssen gut Acht geben aufeinander und vor allen Dingen auf die vulnerablen Gruppen, die in unserer Kirchengemeinde unterwegs sind. Okay, gut. David, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte.
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern. Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen.
So krümelt halt der Keks, es ist nicht deine Schuld. Es gibt zu viel zu tun, kein Fall.